Im Gazastreifen operiert die israelische Armee, in der Ukraine schießen Russen auf Ukrainer, Afghanen und Syrer kamen nach dem Krieg nach Deutschland und leben nun unter uns. Kriege und bewaffnete Konflikte sind derzeit allgegenwärtig. Dass wir darüber reden müssen, ist unausweichlich. Unser nächster Gast fürchtet aber, wir reden nicht auf die richtige Art darüber. Dr. Heinz Klippert ist Politologe und Pädagoge. Außerdem ist er Autor des Buches Frieden sichern, Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens. Herr Klippert, herzlich willkommen.
Ja, freue mich.
Beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme. Wie sprechen wir denn derzeit über Konflikte? Also wie machen das Politiker, Medien oder auch die Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel Kirchen?
Ja, also wenn ich bei Politikern beginne, dann wird über Konflikte in erster Linie im konfrontativen Ton geredet. Also Konflikte werden von anderen verursacht, nicht wirklich lösbar angesehen. Dieser Spruch, mit Putin kann man nicht verhandeln, ist ja so ein bisschen symptomatisch. Also es wird über Konflikte im Sinne so einer höheren Fügung geredet. Bei den Kirchen ist es so, dass die über Konflikte im Augenblick gar nicht mehr so recht reden. Ich habe den Eindruck, dass viele sich nicht trauen, Farbe zu bekennen und für Frieden einzutreten, für Versöhnung einzutreten, für Entspannungspolitik einzutreten, weil sie dann einen Shitstorm fürchten in den sozialen Medien oder auch in den offiziösen Medien, entsprechende kritische Kommentare. Also es ist so ein Klima der Verängstigung für mich zu beobachten, das dazu beiträgt, dass pazifistische Gedanken nicht wirklich hochkommen.
Sie sprechen von Verängstigung, man könnte aber auch von Stärke sprechen. Bundesverteidigungsminister Pistorius will Deutschland kriegstauglich machen. Altbundespräsident Gauck fordert Aufrüstung. Politiker zeigen sich auch in Uniform und denken öffentlich darüber nach, im Verteidigungsfall selber zur Waffe zu greifen. Man könnte auch sagen, das ist eigentlich Stärke. Und wenn auf der anderen Seite Waffen sind und der Aggressor Waffen hat, dann brauche ich als Verteidiger, als das Gute ja auch Waffen.
Also ich habe vorhin Stichwort Verängstigung von der Bevölkerung gesprochen, also von der pazifistisch gestimmten Bevölkerung, dass wir im Augenblick auf der Seite der Politiker kaum welche haben, die pazifistisches Gedankengut zu formulieren wagen. Das sehen wir. Scholz hat hier oder dort mal kleine Andeutungen gemacht und wurde auch gleich niedergemacht von den Medien. Das zeigt ja, wie gefährlich das Terrain ist. Also im Augenblick ist es in bellizistisch zu argumentieren, das heißt also für Waffenlieferungen, für Stärke nach außen hin. Der Begriff Siegfrieden ist ja auch ein Begriff, der eine neue Konjunktur bekommen hat. Also der Westen will auf jeden Fall gegenüber Russland einen Sieg erringen. Das sind nachvollziehbare Zielsetzungen, aber auch gefährliche Zielsetzungen.
Wenn Sie davon sprechen, dass die Bevölkerung verängstigt ist, über Pazifismus zu sprechen, woran machen Sie das deutlich? Woher könnte das kommen?
Also ich denke, das ganze Meinungsklima im Augenblick sehr stark auf Kriegsvorbereitung programmiert ist. Also wir können Zeitungen lesen, wir können Fernsehberichte, Talkshows anschauen und stellen immer wieder fest, dass diejenigen, die so für die Politik der Stärke, für die Militarisierung des Denkens und politischen Handelns sind, die Oberhand besitzen. Das war nicht immer so. Also wir sind im Augenblick in der Situation, dass viele Menschen sich nicht recht trauen, Verhandlungen zu fordern. Man hat das jetzt gesehen, der Papst hat etwas ganz Banales getan und hat daran erinnert, dass Kriege beendet werden müssen und dass sie ohne Verhandlungen letztlich auch nicht zu beenden sind. Und je früher verhandelt wird, desto größer ist die Chance, dass weniger Menschen zu Schaden kommen, weniger Zerstörungen anfallen etc. Und was ist mit dem Papst passiert? Er ist also im schlimmsten Sinne des Wortes torpediert worden von allen Seiten. Es war ein Trommelfeuer, wenn Sie so wollen. Guterres hat in Sachen Israel daran erinnert, dass das einen Kontext hat und dass man überlegen müsse, wie man diesen Hass, der sich da aufgebaut hat bei den Palästinensern, wie man den abbaut. Und er wurde nicht nur des Antisemitismus, sondern auch der Palästinenser-Sympathie bezichtigt. Also das ist im Augenblick ein gewisser Meinungsterror, den ich mit großem Unbehagen sehe, vor allen Dingen aus der Perspektive der politischen Bildung. Weil ich denke, in der Demokratie muss es Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, Aspektvielfalt geben. Und im Augenblick haben wir eine sehr stromlinienförmige Berichterstattung und Diskussion in der Republik.
Diese ganz große Ukraine-Unterstützung der ersten Monate ist jetzt in der Bevölkerung beispielsweise nicht mehr spürbar. Aber auf der anderen Seite ist auch nicht spürbar, dass es eine Bewegung hin zum Frieden gibt, dass es da Forderungen gibt, dass die Ostermärsche irgendeine Relevanz gehabt hätten. Woran liegt es, dass eine Friedensbewegung jetzt entweder nicht existiert oder nicht wahrnehmbar ist?
Also ich denke, es ist die eingangs schon erwähnte Lähmung, Verängstigung, die wir in weiten Teilen der Bevölkerung haben, auch die Hilflosigkeit. Viele wissen nicht, wie das jetzt eigentlich weitergehen sollte. Also es ist die Einsicht gewachsen, deshalb diese veränderten Daten, die Sie gerade nannten, dass der Krieg wohl nicht zu gewinnen ist. Wenn man den General Couillard oder den General Fatt anhört, dann merkt man, dass auch aus militärischer Sicht da offensichtlich Illusionen derzeit politisch geschürt werden, die sich nicht wirklich halten lassen. Es ist von daher einfach nötig, über Verhandlungen nachzudenken, über eine Beendigung dieses Krieges nachzudenken, und dazu braucht es eben dann auch eine gewisse Versöhnungsbereitschaft auf allen Seiten, und die haben wir in Russland offensichtlich nicht so recht, aber wir haben sie auch im Westen nicht.
Sie als Pädagoge haben natürlich auch einen besonderen Blick auf die Kinder. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger befürwortet Besuche von Jugendoffizieren in den Schulen und will, dass dort mehr über Krisen gesprochen wird. Wie sehen Sie diese Initiative?
Also sie will nicht nur, dass über Krisen gesprochen wird, sondern über Kriege gesprochen wird. Das halte ich für gefährlich und letztlich auch für alarmierend, weil ich eigentlich dachte, wir müssten in erster Linie in der Schule dafür sorgen, dass der Frieden gesucht wird, dass sozusagen Friedensperspektiven eröffnet werden für die jungen Leute. Denn Kriege sind, wie schon erwähnt, in aller Regel für alle Seiten verheerend. Deshalb müssen wir versuchen, Kriege zu vermeiden. Das muss der Schwerpunkt dann auch in den Schulen sein. Überlegungen anzustellen mit den Schülern zusammen, wie man Kriege vermeiden kann, wie man Konflikte beilegen kann in gewaltfreier Weise. Deshalb halte ich also diesen Vorschlag für nicht besonders klug. Die Gefahr ist ja, wenn man sowas wie eine Sensibilisierung für Kriege, also ich nenne das die militärische und mentale Aufrüstung, in den Vordergrund rückt, dass dann der tatsächliche Krieg nicht mehr weit ist. Wir sehen, je mehr Waffen da sind und je stärker das Gefühl der militärischen Überlegenheit in der Bevölkerung sich ausbreitet, desto größer ist auch die Gefahr, dass die militärische Karte gezogen wird. Deshalb denke ich, wir müssen schauen, dass in erster Linie Friedfertigkeit gelernt wird, Kompromissbereitschaft, Perspektivenwechsel, ein Stück weit Toleranz gegenüber anderen Menschen, anderen Systemen. Wir reden von Diversität heute im innenpolitischen Bereich. Und ich denke, das gilt auch international. Wir haben eine multipolare Welt und wir müssen auch langsam dahin kommen, dass diese Unterschiedlichkeit der verschiedenen Systeme stärker akzeptiert wird. Wir müssen nicht dort leben wollen, wir müssen das nicht ausdrücklich gut finden, aber das zu torpedieren und immer wieder dann Rivalitäten zu entwickeln und Kriege zu entfachen, das ist keine tröstliche Perspektive.
Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie sich davor fürchten, dass die Deutschen sich wieder militärisch überlegen fühlen? Das ist ja nicht unbedingt das, was wir jetzt die letzten Jahrzehnte gehabt haben. Über die Bundeswehr hat man sich im Grunde genommen nur lustig gemacht. Und derzeit soll sie ja auch überhaupt nicht kriegstauglich sein, muss ja erstmal kriegstauglich gemacht werden. Also wundere ich mich über Ihre Angst, dass die Deutschen sich militärisch überlegen fühlen.
Das ist die Zielrichtung. Wenn unser Verteidigungsminister sagt, die Deutschen müssen wieder kriegstüchtig werden, dann geht es um einmal die materielle Seite, nämlich die militärische Aufrüstung. Und es geht zum Zweiten um die mentale Seite und die emotionale Seite. Sie müssen wieder kriegswillig werden. Und wir wissen, das kann Ihnen jeder Psychologe und jeder Sozialwissenschaftler auch belegen, dass dann, wenn dieses Gefühl der Wehrhaftigkeit sich einstellt, die Hemmschwelle gegenüber Kriegen sinkt. Deshalb fand ich das gar nicht schlecht, dass Deutschland mit einer gewissen Bescheidenheit da auch militärisch auf kleiner Flamme gekocht hat. Das hat Russland nicht beunruhigt. Deshalb bin ich auch der Ansicht, Russland hätte nie Deutschland angegriffen, hätte auch nie Westeuropa angegriffen. Russland hat in erster Linie in Richtung Amerika Zeichen setzen wollen. Das habe ich angedeutet. Ich halte das für eine gefährliche Gratwanderung. Je mehr Waffen da sind, ich habe kürzlich diesen Satz gelesen, Waffen sind nicht die Lösung des Problems, sie sind das Problem. Also wenn Waffen da sind, suchen sie sich häufig ihre Anwendungsmöglichkeiten. Also vielleicht noch so ein Datum. Der Research Service des amerikanischen Kongresses hat kürzlich veröffentlicht, dass Amerika zwischen 1991 und 2022 250 militärische Eingriffe weltweit gestartet hat. Jetzt kann man sich fragen, mit welchem Recht Man kann sich aber auch fragen, gibt es da vielleicht eine Veranlassung? Wenn ein solcher Militärapparat da ist, Amerika hat fast 1 Billion Dollar Militärausgaben pro Jahr, dann muss dieser Militärapparat auch verbraucht werden. Also Waffen müssen verbraucht werden, sie müssen eingesetzt werden, die Soldaten müssen letztlich fit gehalten werden. Also die Gefahr ist, dass Aufrüstung und militärische Ertüchtigung der Bevölkerung dazu führt, dass leichtfertig und vorschnell dann auch zu den Waffen gegriffen wird. Das ist meine Befürchtung.
Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck sagte vor 2 Jahren, Pazifismus sei ein ferner Traum. Sie hingegen plädieren für einen reflektierten Pazifismus. Können Sie uns erläutern, was Sie damit meinen?
Also Pazifismus meint für mich zunächst einmal, dass Kriege vermieden werden sollten mit allen Mitteln und dass Konflikte entschärft werden sollten, so früh wie möglich, so seriös wie möglich und auch so flexibel wie möglich. Das ist sozusagen der Grundansatz des pazifistischen Denkens. Reflektierter Pazifismus meint, dass letztlich ein begründetes Eintreten für gewaltfreie Konfliktlösungen erreicht werden sollte. Und begründet heißt, dass ich vielfältige Informationen heranziehe. Das ist auch das, was ich in meinem Buch versucht habe, einfach Perspektivvielfalt zu bieten, ganz unterschiedliche Blickwinkel da auch zu belegen mit Informationen. Also wir brauchen eine reflektierte, begründete Befürwortung dieser gewaltfreien Konfliktlösung. Es ist also bei mir nicht so, dass ich so ein naives Gutmenschentum befürworte, nach dem Motto, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm auch noch die rechte hin. Das ist, denke ich, naiver Pazifismus. Reflektierter Pazifismus heißt, dass wirklich auch intellektuell begründet Wege des Friedens gesucht werden und auch gefunden werden und dann nach außen hin auch vertreten werden. Dazu gehört unter Umständen Kriegsdienstverweigerung, dazu gehört unter Umständen auch, dass demonstriert wird. Die Tatsache, Sie haben sie angesprochen, dass bei den Ostermärschen kaum noch jemand auf die Straße ging, ist symptomatisch und auch irritierend zugleich.
Frieden sichern, Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens, das ist das Sachbuch unseres heutigen Gastes. Erschienen ist es im Westend Verlag. Der Autor ist der Pädagoge Dr. Heinz Klippert. Herr Klippert, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.